Ja, fangen wir an. Also heute geht es um Einheitsempfinden. Das ist also das Grundthema unseres heutigen Abends. Es ist eigentlich der Ausgangspunkt von der Meditation überhaupt, weil es zunächst mal das Ganze als eine Einheit auffasst. Und jede einzelne Farbe, die daraus abgeleitet wird, entspricht dieser Einheit. Die Einheit selber hat eben dieses lila Grundschwingung, und über diese Farbe meditieren wir dann auch. Warum ist die Einheit so wichtig? Warum ist der Gedanke der Einheit, der Verbundenheit mit allem Leben, mit Natur und Mitmenschen, warum ist der so essentiell wichtig? Es fällt uns meistens gar nicht auf, dass wir in einem dualen Denksystem drin sind, dass wir fast gefangen sind. Wir sprechen miteinander, wir haben eine bestimmte Art von Sprache und merken gar nicht, dass wir von vornherein von der Trennung ausgehen, dass wir eigentlich gar nicht in erster Linie glauben, dass wir alle eins sind, sondern davon ausgehen, dass jeder Mensch für sich existiert. Das ist eigentlich so unsere Vorstellung. Wir sehen den Mitmenschen als etwas total Verschiedenes an. Weil er unterscheidet sich ja auch durch Körper und Charakter und alle möglichen Eigenschaften. Und wir kommen eher zum Schluss oder zuletzt darauf, dass eigentlich auf der inneren Ebene gar kein Unterschied ist. Aber auf der äußeren Ebene merken wir es nicht, weil ja oftmals die Mitmenschen scheinbar gegen uns kämpfen oder irgendwelche Probleme verursachen oder Schwierigkeiten machen. Betrachten wir mal so eine Hand. Ja, ist klar, wir machen gar keine Gedanken darüber, dass die einzelnen Finger getrennt voneinander wären, wenn wir die Hand sehen. Aber wenn wir jetzt die Illusion der Welt mal verdeutlichen, dann können wir die Hand selber abdecken und sehen nur noch die Fingerspitzen. Und so gesehen sehen wir natürlich jeden einzelnen Finger getrennt. Aber wir wissen, dass natürlich jeder Finger nicht für sich existieren kann. Das ist uns klar. Aber dass wir nicht voneinander unabhängig existieren können, ist uns im Alltag normalerweise gar nicht klar. Wir sind eigentlich, wenn man genau hinguckt, total aufeinander angewiesen. Das ist ein Faktum. Also nicht nur wirtschaftlich, ökonomisch, sondern auch im Sozialen. Stellen wir uns mal ein Kind vor, das geboren wird und das keinen Kontakt hat, das stirbt. Ja, das geht einfach ein. Genau bei anderen Lebewesen ist es ähnlich, wenn die keine soziale Bindung oder Beziehung haben, dann verkümmern die. Natürlich gibt es Menschen, die stärker darauf angewiesen sind, mit Mitmenschen zusammen zu sein, und andere, denen macht das weniger aus. Also es ist normalerweise so, dass die Menschen, die gefühlsmäßig sehr stark sich angesprochen fühlen, macht nichts, wollen sich ein Glas Wasser holen. Wollen sich ein Glas Wasser holen. Ja, gehen Sie. Also wir haben von unserem Naturell oder von unserer Grundveranlagung hier ganz unterschiedliche Aspekte, die mehr oder weniger belebt sind. Und bei dem Mensch, der gefühlsmäßig auf die Umwelt sehr stark reagiert, der kann nicht gern und gut alleine sein. Also der muss immer in irgendeiner Beziehung zu anderen sein. Und der neigt auch von der Krankheitsdisposition mehr zu Stoffwechselproblemen wie Drüsenprobleme, die jetzt Bauchspeicheldrüse und das ganze Stoffwechselsystem betreffen. Die neigen eher da auch zu Trägheit. Astrologisch wäre das der Mond, der eher so ein bisschen zurückgewandt ist. Aber die Menschen, die haben eine Herzensgüte und die können nicht sehen, dass jemand leidet. Das haben die nicht gern. Also die verzichten lieber auf ihre Annehmlichkeiten, als dass sie jemand anderen leiden sehen. Das ist eine gewisse Disposition. Und vom Kosmischen her gesehen ist das diese Einheit oder die Liebe, die eigentlich im Grunde genommen das Allumfassende beinhaltet. Jetzt schauen wir das nochmal ein bisschen genauer an. Was hat das eigentlich zur Grundlage? Dazu muss man versuchen zu verstehen, wie wir heute funktionieren, damit man sieht, was das für eine Bedeutung hat, überhaupt davon auszugehen, dass wir alle eins sind und nicht jeder für sich getrennt lebt. Wenn wir die Sprache nun mal betrachten, wir sagen der Stuhl, der Baum, der Boden, die Decke. Wir machen aus den Dingen, die wir wahrnehmen, Objekte. Wir geben denen Namen und trennen die von uns. Wir geben jedem Lebewesen einen Namen, wir geben unseren Kindern einen Namen und dadurch meinen wir, ja, die sind eigentlich von uns getrennt. Aber wenn sie selber schon Kinder hatten oder sich innigst mit anderen Menschen verbunden fühlen und dem anderen geht es schlecht, dann merken sie ja, irgendwas tangiert mich ja da auch. Also ich kann mich gar nicht unabhängig von dem machen, was ein anderer tut oder nicht tut. Und noch extremer oder noch stärker kommt es zum Ausdruck, wenn wir von anderen verletzt werden. Dann werden wir noch stärker ins Bewusstsein reingeschoben, ich kann gar nicht unabhängig von dem anderen existieren. Das ist gar nicht möglich. Weil sonst würde ich mich nicht verletzt fühlen. Und das ist eigentlich ein Signal oder ein Zeichen dafür, dass doch eine innere Verbundenheit da ist. Auch wenn es jetzt negativ erstmal sich auswirkt und wenn es weh macht. Und wieso leben wir in einer dualistischen Welt? Wir geben den Dingen einen Namen, wir sagen der Baum und so weiter, wie ich schon erwähnt habe, und machen aus denen Objekte. Da ist ein Subjekt, hier bin ich, und da ist ein Objekt, das ist was anderes. Und so denken wir, so auf die Art und Weise kommt Sprache oder Denken allgemein zustande. Die Erhöhung ist dann so die Wissenschaftlichkeit, ne? Also dass man Beweise sucht und meint, es gibt was Richtiges und was Falsches. Das ist so der Gipfel von dieser Vorstellung, ja, es gibt Objekte und die kann ich genau beobachten, die sind getrennt voneinander und die haben nichts miteinander zu tun. Und auch bei Krankheit oder Gesundheit ist es genau das Gleiche, man spricht dann von Krankenhaus, also es gibt 70.000 Krankheiten, aber es gibt nur eine einzige Gesundheit. Ja, also man differenziert immer stärker. Es hat schon seinen Sinn natürlich, diese Differenzierung, dass man einfach die Welt genauer kennenlernt. Man möchte jede Person als eine eigenständige Person wahrnehmen und sie auch ernst nehmen. Stellen wir uns mal vor 100 oder 150 Jahren, da im Knietal da hinten, da gab es Familien, die hatten 15, 16, 17 Kinder und da wurde auch jedes einzelne Kind gar nicht genau wahrgenommen. Und wenn da so ein Kind am Abend nicht heimgekommen ist und da gab es ein Häser weniger, ja, also man hat da kein großes Aufhebens gemacht. Also die einzelne Persönlichkeit ist gar nicht so wahrgenommen worden. Also im Laufe der Entwicklung der Menschheit muss man davon ausgehen, dass sich alles weiter differenziert hat. Man nimmt heute die einzelne Person viel mehr ernst im Gegensatz zu früher. Das kann natürlich, wenn man jetzt Kinder hat oder mit schulpflichtigen Kindern zu tun hat, ist das natürlich auch ein Problem, weil jedes Kind hat natürlich seine Eigenarten und in so einem Klassenverband, wenn da jeder seine Arten voll zum Tragen bringt, dann ist es sehr schwierig, denen was beizubringen natürlich. Aber der Vorteil gegenüber früher ist, man nimmt den Einzelnen heute viel differenzierter wahr. Aber der Nachteil ist, dass man sich immer mehr getrennt von allen fühlt. Und dass viel mehr separate Interessensgruppen ganz, ganz eigene Wege gehen und unter Umständen andere stören, beziehungsweise sogar die ganz stark beeinträchtigen. Also so diese Interessensvielfalt einerseits ist ein Vorteil, andererseits kann das auch zu entsprechenden Vereinsamungen oder eben auch zu Störungen im Gesundheitssystem führen oder im Zusammenleben überhaupt. Man geht grob gesagt davon aus, dass wir alle getrennt sind voneinander, dass man die Objekte, die man beobachtet, dass die unabhängig voneinander, von anderen Dingen funktionieren und auch entsprechend eine eigene Dynamik haben. Wenn man das jetzt auf den Bereich der Medikamente überträgt, dann denkt man natürlich, dieses Medikament hat die Wirkung auf das und das Organ. Ja, man geht nicht davon aus, dass der Mensch ein Ganzes ist, das eine Vitalität hat und in ständiger Interaktion mit der Umwelt ist, sondern ja, da hast du einfach, wie bei einer Maschine, hast du bestimmte Teile und wenn da was nicht funktioniert, versucht man dieses Teil wieder in Ordnung zu bringen. Ja, durch einen gezielten Eingriff. Das ist eben die Folge von diesem Denken. Und das ist so verbreitet, dass man das gar nicht reflektiert. Das zieht sich durch die ganze Gesellschaft hindurch, dass man davon ausgeht, dass alles getrennt voneinander ist. Wie gesagt, das sollte so sein, dass wir uns differenzieren, aber der andere Teil, dass man mit den einzelnen Fähigkeiten, die man entwickelt im Laufe des Lebens, wieder in die Einheit zurückkehrt und versucht, die Teile wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen, das wird oftmals vergessen. Das ist etwas, wo aber zum Überleben von der Menschheit als Ganzes und von jedem Einzelnen elementar wichtig ist. Ja, was hat das für Konsequenzen für den Einzelnen? Das hat ganz dramatische Konsequenzen, weil das entscheidet über Wohl oder Unwohlsein von jedem Augenblick. Stellen Sie sich mal vor, diese Bindungskraft oder diese Verbindungskraft, die auch auf der atomaren Ebene erscheinen kann, die würde wegfallen, also die Liebe würde wegfallen. Könnten Sie ohne Liebe leben? Wäre das möglich? Was würde passieren, wenn wir zueinander keine Verbindung mehr aufbauen können? Dann würde, das ist ja schon, wenn jemand von euch das erlebt hat, wenn die Mutter stirbt. Mutter ist ja die stärkste innere Verbindung, die man haben kann. Wenn die Mutter stirbt, dann ist das doch was ganz, ganz anderes, als wenn ein naher oder weiterer Verwandter stirbt. Oder bei einem Kind ist es noch extremer. Wenn ein Kind einen früher verlässt, also auch durch Tod, dann spürt man diese innere Verbundenheit doch oder den Schmerz des Verlustes noch viel stärker. Oftmals spürt man diese Dinge erst, wenn sie nicht mehr da sind. Man kann sie gar nicht bewusst wahrnehmen, solange sie noch da sind, dann wird es wie als selbstverständlich angenommen. Die Alltagskonsequenz, was ist die? Wenn ich also davon ausgehe, grundlegend alles passiert unabhängig von mir, dann muss ich mir immer überlegen, wie kann ich meinen Platz verteidigen? Wie kann ich mein Überleben sichern? Da geht es erstmal um ganz elementare Sachen, da habe ich einfach von vornherein Konkurrenz. Dann muss ich immer darüber nachdenken, ja, da ist noch jemand, der könnte als Konkurrenz auftreten und der könnte mir mein Brot stehlen oder meinen Platz nehmen. Das ist so die, ja, da geht es, wenn man auf der primitiven Ebene denkt, da geht es ums reine Überleben. Und es gibt viele Kulturen, die sind wirklich, wirklich existenziell auf der Stufe, wo, ja, die kämpfen wirklich ums Überleben. Es sterben, ich weiß nicht wie viel, jeden Tag. Nur an Hunger, muss man sich immer vorstellen. Ne? was sind 1000 oder so, ne? Also eine unvorstellbare Zahl. Die sterben nur an Hunger, weil sie nicht genug zu essen haben. Und der Konkurrenzkampf in unserer Gesellschaft ist natürlich auf eine andere Ebene. Also da geht es momentan noch nicht ums nackte Überleben, sondern es geht darum, dass man seine Rechnung vielleicht bezahlt oder seinen Platz verteidigt und solche Dinge. Also es wird ein bisschen auf einer höheren Ebene ausgetragen, aber Angst ist allenthalben und das ist eben der Preis. Ja? Diese Nichtverbundenheit ist der Preis, die Angst. Ja. Und natürlich will niemand die Angst haben, aber dass das mit dem eigenen Denken oder mit der eigenen Weltanschauung was zu tun haben könnte, da kommt man zunächst nicht drauf. Das ist etwas, wo einem zunächst vielleicht erstmal ein bisschen fremd ist. Dann der zweite Bereich, der erscheinen kann, ist eben, dass es um das eigene Wohlbefinden geht. Lust und Lust. Also auf der primitiven Ebene, auf dem Instinktbereich geht es ums reine Überleben. Fortpflanzung und so weiter. Kann ich mich fortpflanzen? Kriege ich jetzt den Partner, der wirklich für meine eigenen Bedürfnisse das Richtige ist? Also man denkt eigentlich immer in Beziehung zu sich selber und die eigenen Vorteile. Und bei den Wünschen oder bei den gefühlsmäßigen Angelegenheiten ist es im Prinzip genau das Gleiche. Also was mir angenehm ist, das ziehe ich an. Aber dass es nur mir angenehm sein soll, darüber mache ich mir vielleicht nicht immer Gedanken, sondern ich suche einfach das, was angenehm ist. Aber dass ich damit mich natürlich mit anderen wieder verstricke, das kommt mir erst später in den Sinn, wenn dann mit den genau gleichen Personen es erhebliche Probleme gibt. Dann merke ich, oh, da ist irgendwas ganz komisch gelaufen. Ich habe mich an irgendeine Person gebunden, von der ich mir was versprochen habe, aber die mich dann grausam enttäuscht hat. Also auf dem Gebiet ist man dann, man nennt das Verblendung, also man hat eine Vorstellung und geht mit dieser Vorstellung in die Welt hinein und kommt was ganz anderes raus zum Schluss. Auf der intellektuellen Ebene sind es Weltanschauungen, es ist eine Vorstellung, wie funktioniert die Welt, wie funktioniert das Familienleben, wie funktioniert das Gesellschaftsleben. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie es sein soll, und je weiter ausgeprägt die Vorstellung ist, das ist ja meistens, wenn man älter wird, und so bei den Frauen ist es die Gefahr weniger, aber bei den Männern erheblich. Die Männer, die organisieren sich dann so gut und so perfekt und haben dann so eine genaue Vorstellung von ihren Betrieben oder Mitarbeitern oder Leuten, mit denen sie zu tun haben, dass sie sich dann über alles, was nicht so ist, wie sie sich das vorstellen, schrecklich aufregen. Bei den Männern kommt dann das zustande, dass sie dann ihr ganzes Koronarsystem, das verkrampft sich dann und dann, naja, dann haben wir dann Infarkte. Ja? Weil man mit dieser mentalen Vorstellung, mit dem eigenen Weltbild, so in den Druck mit der Wirklichkeit gerät, das passt einfach nicht zusammen. Ein Jugendlicher, der hat keine Corona-Probleme. Warum? Weil der immer, es gibt was Neues zu entdecken. Die sind ständig am Neues entdecken und in einer offenen Haltung im Leben gegenüber, auch wenn sie den größten Blödsinn machen, aber sie entdecken immer was. Ne? Die fahren zu zweit auf dem Fahrrad und kommt ein Polizist, und lachen die und fahren dreimal um den Polizisten rum, die denken gar nicht, dass das irgendwie verboten sein sollte. Das ist für die lustig. Ja, und wir kriegen eine halbe Attacke, ne, wenn man einen Polizist sieht, wenn wir mit dem Handy im Auto sitzen und telefonieren. Ne? Also da sind bestimmte Strukturen, die sich verfestigen, die im Lebendigen oder dem Leben mit der Zeit, je mehr wir an diesen Strukturen oder Idealen festhalten, umso mehr widersprechen sie im Leben und umso mehr verkrampfe ich dann mich dann im entsprechenden Körperteil. Und das hängt alles damit zusammen, dass wir im Verlauf vom Leben bewusstseinsmäßig bestimmte Inhalte idealisieren und als etwas Besonderes darstellen. Das kann eine Weltanschauung sein, das kann unser Haus oder unser Grundbesitz, es kann eine Beziehung sein, es können die Kinder sein, kann alles Mögliche sein. Das wird dann quasi über alles gestellt. Und wir sind ja von dem Gedanken der Einheit ausgegangen. Die Einheit ist wie ein Organismus. Stellen Sie sich einen normalen menschlichen Organismus vor, der Zellen hat. Und diese Zellen, die sind in Organen. Und diese Organe haben eine bestimmte Funktion innerhalb von der Physiologie. Und jeder Mensch ist eine Zelle. Wir können uns das so vorstellen, dass jeder Mensch so eine Funktion innerhalb vom Organismus wie eine Zelle hat. Und wenn der Organismus, beziehungsweise wenn die Zelle jetzt das macht, was dem Organismus gut tut, dann kriegt die immer frische Energie. Dann geht es ja pudelwohl. Ne? Wenn sie aber jetzt für sich beansprucht, mehr zu haben als andere, dann wird es ja mehr oder weniger zu einer Belastung für den Organismus, wird eine Krebszelle. Und die wird dann natürlich vom Organismus abstoßen. Weil der kann als Ganzes nicht erlauben, dass eine einzelne Zelle sich jetzt bereichert. Das geht nicht. Und so können wir uns jetzt auch vorstellen, dass im ganzen Kosmos ein Regulationssystem gibt. Das nennt man Karma. Dieses Regulationssystem ist nicht zu unserem Schaden, sondern zu unserem Vorteil. Weil der Vorteil ist, dass das dem ganzen Organismus, der soll lebendig sein. Deswegen haben wir ja auch nichts dagegen, wenn die einzelne Zelle in unserem Körper für uns arbeitet, für unsere Ziele. Das ist zum Vorteil vom Ganzen. Und dementsprechend ist es auch zu überlegen, wie kann ich jetzt für den ganzen Organismus, für das Universum, durch mein Leben eine Bereicherung sein. Das ist gesundheitsfördernd. Weil dadurch, wenn ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich für das Ganze ein Segen sein, fließt natürlicherweise wieder Kraft vom ganzen Organismus nach. Und wenn ich von vornherein, und das ist eben die ganze Krux an der Geschichte, wenn ich von vornherein ausgehe, dass mein Leben sozusagen in Verbindung immer mit meiner Mitwelt, Umwelt, mit dem Ganzen ist und dass ich alle meine Entscheidungen, alle meine Gefühle und alle meine Gedanken so ausrichte, dass es für alle, fürs Ganze ein Gewinn ist, dass ich da bin. Dann geht es mir gut. Und solange ich aber noch glaube, dass ich etwas Getrenntes bin und muss dafür sorgen, dass ich überlebe, dass ich zu meinen Gefühlen und zu meinen Wünschen komme und meine Weltanschauung verteidigen muss, dann ist die innere Verbindung nicht da. Auf der Wunschebene ist es so, dass dann das Bedürfnis entsteht, möglichst viel zu haben oder zu kaufen oder sonst Erlebnisse zu machen. Das ist eigentlich aber nur ein Zeichen dafür, dass ich innerlich leer bin. Wenn die innere Einheit da ist, dann sind wir wunschlos. Weil es gibt ja nichts, was man zum Ganzen dazufügen kann. Es ist ja schon ganz. Und in der Meditation versuchen wir uns diesem Einheitszustand zu nähern. Und das ist eigentlich leicht zu verstehen. Solange wir nur im Äußeren Wahrnehmungen machen, erleben wir uns als getrennt. Und je weiter wir uns nach innen begeben, umso mehr fühlen wir die Barrieren zu anderen Menschen verschwinden. Also es gibt dann gar keinen Unterschied. Auf der Feldebene oder in den feinstofflichen Körpern gibt es keinen Unterschied. Wir sind alle eins. Je weiter man in die grobstoffliche Welt geht, umso verschiedenartiger nimmt man die Menschen wahr oder auch die Welt wahr, was auch natürlich seinen Sinn hat. Wir müssen differenziert wahrnehmen und wir müssen uns individualisieren, so wird man das oder würde C.G. Jung das so formulieren. Wir müssen eigene Personen entwickeln und wir müssen uns entfalten. Aber das Interessante ist, die Entfaltung, je mehr wir das, was in uns selber als Anlage vorhanden ist, umso mehr dienen wir auch wieder dem Ganzen. Also das heißt nicht, dass wir das ignorieren oder abwürgen sollen, was in uns ist. Das wäre Quatsch natürlich, weil Genau das ist das, was eben dem Ganzen seinen Glanz gibt. Das ist in uns schon vorhanden. Nur durch unsere Vorstellung, durch unsere Wünsche und durch unser Temperament verdecken wir diese innere Stimme. Und diese innere Stimme, die drängt sich uns nicht auf. Also die klopft jetzt nicht mit Heftigkeit an die Tür, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Sondern die ist super leise. Das habt ihr vielleicht oder haben Sie vielleicht schon mal selber gemerkt, dass man bei Entscheidungen sich von irgendwelchen Gefühlen oder irgendwelchen Vorstellungen hinreißen hat lassen, aber innerlich hat man gemerkt, es ist eigentlich falsch, dass man das macht. Und man hat nur auf das Laute gehört und nicht auf die leise Stimme. Und hat hinterher feststellen müssen, hätte ich doch nur auf die leise Stimme gehört, und da wäre ich heute besser dran, hätte ich mir den Fehler erspart. Und um diese leise Stimme hören zu können, müssen wir innerlich ruhiger werden. Und das bedeutet, dass wir sämtliche, und das fängt dann natürlich, das ist eine harte Arbeit, sämtliche Verletzungen, Kränkung und Verachtung und Aggression gegenüber anderen, mit denen müssen wir aufräumen, die müssen wir hinter uns lassen. Weil solange eben dieser Unfriede in der Mitwelt ist, können wir nicht wirklich diese inneren Welten betreten. Also dann sind eigentlich diese Zugänge versperrt. Und ein wichtiger Schritt, um diese Ungereimtheiten aufzulösen, ist eben auch diese unter anderem Vergebungsarbeit. Das werden wir dann auch noch im Einzelnen kennenlernen oder an Beispielen versuchen zu verstehen, was ist damit eigentlich gemeint. Also es geht immer darum, dass wir den inneren Diamanten, jeder hat in sich einen Diamant und der glänzt bei jedem mehr oder weniger. Und natürlich versuchen wir positive Eigenschaften, die uns als Gabe zur Verfügung gestellt sind, die anzuwenden. Das ist eigentlich auch richtig. Das sollen wir auch machen. Dann gibt es auf der anderen Seite aber Eigenschaften, die sind noch nicht entwickelt. Und die erfahren wir als Schicksal. Da gibt es Menschen, die kommen dann in unsere Umgebung, werden von uns angezogen und die tun uns dann weh, kränken uns und so weiter. Und normalerweise denken wir, aha, die Person hat mir dies oder jenes getan. War ungerecht oder offensichtlich, also wenn man die Sache von außen betrachtet, ist es auch so. Aber die andere Seite ist, wenn ich wirklich von dem Einheitsgedanken ausgehe, hat das, was ich erlebe, immer mit mir was zu tun. Immer. Ohne Ausnahme. Und ich kann auch nur was verändern, wenn ich mich, und das ist ganz wichtig, wenn ich mich selbst verändere. Nur. Also solange man im Außen versucht, etwas zu ändern, verstrickt man sich immer mehr in die Umstände. Das mag, ja, solange man die Einsicht noch nicht hat, mag das auch richtig sein. Und man muss niemanden dafür verurteilen, dass er das tut. Aber die entscheidenden Änderungen oder Veränderungen sind erst dann, wenn ich hundertprozentig nicht nur akzeptiere, was ich selber mache oder wenn ich dafür Verantwortung übernehme, für das, was ich tue, sondern auch Verantwortung übernehme, was mir, und das ist viel schwieriger, was mir passiert. Also wenn ich mich nicht mehr gegen das innerlich lehne, was mir zustößt. Äußerlich kann man Ungerechtigkeiten angehen. Das ist, also es ist nicht gesagt, dass man jetzt zu allem Ja und Amen sagen muss, das wäre Quatsch. Das wäre also eine Selbstzerfleischung. Also wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann muss man als Person auch dafür gerade stehen. Aber innerlich darf man keinen Widerstand dagegen haben für das, was passiert. Also es ist nicht so ganz einfach, weil meistens regt man sich ja innerlich auch auf und möchte das entsprechend richtig richten. Aber es ist so, dass diese innere Erregung mit der Zeit in eine Art Selbstzerstörung münden kann. Und das geht dann auf die Organe. Und das müssen wir mit allen möglichen legalen Mitteln versuchen zu vermeiden, dass man sich selber zerstört. Das ist also nicht in Ordnung. Und das ist möglich und das muss man wirklich versuchen, ganz tief innerlich zu verstehen, wie das zusammenhängt. Wieso fange ich an, aggressiv zu werden auf Menschen und auf Umstände? Warum fühle ich mich gekränkt? Und das ist dann noch viel schlimmer, warum verweigere ich anderen Menschen meine Liebe? Das ist dann noch viel schlimmer. Es gibt kein schlimmeres oder größeres Verbrechen als das Verweigern der Liebe, weil die Liebe ist ein natürlicher Ausdruck von allen Menschen oder allen Lebewesen untereinander. Und das Verweigern der Liebe hat die größten karmischen Folgen. Deswegen müssen wir zunächst immer und in erster Linie an dem arbeiten, dass wir die Liebe wieder zum Fließen bringen. Und Aggression oder Kränkung, Verletzung oder Vernichtung von anderen Menschen sind Verbote oder Missachtung des Gebotes der Liebe. Und da müssen wir zunächst mal ganz bewusst dran hinschauen, was passiert da eigentlich, wieso habe ich den Hass? Ja, zum Beispiel den Hass gegen den Partner, das ist eines der schlimmsten Sachen nach dem Verweigern der Liebe, weil der Partner ist eigentlich im Grunde genommen, wenn man an Gott glaubt, der Mensch, der einem am nächsten ist. Und wenn man gegen den Partner grollt oder Hass hegt, dann grollt man gegen Gott. Das ist etwas, wo dann eigentlich rechte Folgen für das eigene Leben hat. Man verschneidet oder unterbindet die direkte Verbindung zur höchsten Wirklichkeit, wenn man gegen den Partner langfristig grollt. Es passiert ja jedem mal, dass man dann eine Zeit lang verschnupft oder ärgerlich ist gegenüber dem anderen. Aber was das dann für einen selber für Folgen hat und in welchem schlechten Zustand man dann mit der Zeit ist. Und wenn man sich das vorstellt, es geht noch eine Weile, also gibt es viele, die werden dann massiv krank. Ne, mit dem. Also da kann man sich die schlimmsten Krankheiten damit zulegen, wenn man, das passiert ja immer. Also wenn man genauer hinguckt, ist das ja im Grunde genommen eines der wichtigsten oder häufigsten Ursachen von massiven Gesundheitsproblemen. Und wenn man das weiß und das bereinigt, man muss nicht krank werden, also ganz bestimmt nicht. Das kann man alles bereinigen. Aber wir wollten nochmal die Frage ein bisschen genauer betrachten, warum kommt es zu solchen üblen Sachen? Und das richtig zu verstehen, ist eines der Hauptanliegen jetzt von dem Kurs, weil das verhindert, die gröbsten Schwierigkeiten. Aber ja, das zu verstehen, okay, also ich versuche es mal. Es ist nicht ganz so einfach, aber eigentlich doch ganz einfach. Wir stellen uns vor, wir haben Denken, Fühlen und Handeln. Wir haben diese drei Funktionen. Wir können etwas tun mit unserem Körper, wir können fühlen und wir können denken. Und jetzt haben wir bestimmte Vorstellungen von dem, was wir tun, was richtig und falsch ist. Wir haben bestimmte Vorstellungen, was uns Lust und Unlust bereitet. Und wir haben bestimmte Vorstellungen, was uns angenehm oder unangenehm ist. Ja. Jetzt, wenn wir einen anderen Menschen betrachten, dann sehen wir ja nur die begrenzte Form. Ja, und dann kann es sein, dass die Person uns sympathisch ist oder unsympathisch ist. Das ist ganz normal, dass es Menschen gibt, die uns mehr oder weniger sympathisch sind. Das liegt in der Natur der Sache. Ja. Und nicht jede Person ist uns auch immer sympathisch oder unsympathisch. Das kann sich ja ändern. Ja. Aber wenn wir jetzt anfangen, die Person, also ein ganz einfaches Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind verliebt zu einer anderen Person und dann die in den Himmel heben. Ja? Für Sie ist jetzt die andere Person, in die Sie sich verliebt haben, ein Gott. Das macht ja das Kind. Ein Kind ist der Erwachsene Gott. Ja? Und je mehr wir uns in diese Idealisierung von anderen Personen hineinsteigern, erinnern Sie sich, vielleicht haben Sie selber die Erfahrung gemacht, umso größer werden die Probleme mit der Person. Und warum werden die Probleme größer? Weil wir in die Person jetzt, das ist jetzt ein Beispiel, wir könnten auch ein Haus oder so, wir stellen uns vor, dass nur in dem Haus kann ich leben, nur mit dem Einkommen kann ich leben oder nur mit der Religion. Das ist eigentlich im Grunde genommen egal, welches Beispiel wir nehmen. Ich nehme jetzt eine Person. Wir stellen uns die Person jetzt vor, sie ist jetzt für uns das Größte. Ohne die Person kann ich mir nicht vorstellen zu leben. Aber ich werde immer aggressiver gegenüber der Person. Ich fühle mich gekränkt, die demütigt mich. Die tut mir alle Schande an, was ich mir nur vorstellen kann. Aber ich bin doch so offen und bin doch so lieb gegenüber der Person. Und die plagt mich bis aufs Blut. Wieso ist das so? Das hängt nicht mit der Person zusammen, sondern das hängt mit mir zusammen. Dass ich, und das, da muss ich jetzt den Begriff voraussetzen, dass ich etwas Begrenztes über dem Unendlichen gestellt habe. Das Begrenzte ist die Person und das Unendliche wäre vergleichbar mit Gott oder jeder hat sonst seinen eigenen Begriff. Solange ich jetzt in der Person oder durch die Person das göttliche Prinzip wahrnehmen kann, solange besteht überhaupt keine Gefahr, dass ich Probleme kriege mit der Person. Wenn ich aber die Person höher als das Unendliche oder das Schöpferische Urprinzip stelle, dann erwarte ich von der Person etwas, was sie gar nie erfüllen kann. Und dann muss ich aggressiv, wütend, verletzt, gekränkt und all diese Sachen sind, dann muss ich das erleben. Weil die schöpferische Weisheit möchte, dass wir die Dinge im richtigen Licht sehen. Und damit ich wieder in dieses richtige Licht komme, werde ich von der Person, die ich, oder von dem Gegenstand oder von der Sache, die ich idealisiere, gedemütigt. Ich verliere es und werde so lange zurückgeschraubt, bis ich wieder das höchste Prinzip, nämlich die Liebe zu Gott oder zum Höchsten, als das Erste ansehe. Beim Sai Baba, was man über den kennt, das ist ein indischer Meister, der sagt, das Erste ist die Liebe zu Gott, das Zweite ist der Partner, das Dritte, ich weiß nicht, was dann kommt in der Hierarchie. Wichtig ist einfach, dass ich in mir versuche zu entdecken, dass es etwas gibt, egal was ich tue im Leben, dass das höher ist als das, was ich mir vorstellen kann. Dass das immer im Hinterkopf da ist. Also die Liebe zum Unendlichen muss immer das Erste sein. Dann kommt der Partner. Da kommt ihr nicht. Also das ist mir sehr wichtig, dass wir das einigermaßen ahnen. Das ist für die Gesundheitsprophylaxe elementar wichtig. Dieses Herunterholen von falschen Vorstellungen, von Idealisierungen, dass wir unser Weltbild wirklich in Ordnung bringen. Es geht nicht darum, eine bestimmte Religion auszuüben, sondern jeder hat für sich eine Ahnung, dass es etwas Größeres gibt, als ich begreifen kann. Das ist eigentlich nur das. Ob ich dem nur sage, Jesus oder Mohammed oder Buddha, oder, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Die Begriffe sind unterschiedlich und wir müssen uns über das gar nicht unterhalten. Das ist unerheblich, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich nichts über dieses stelle. Das ist das Allerwichtigste. Das kann eine Person sein, das kann auch eine ethische Vorstellung, ja, man sollte dies oder jenes tun. Das muss alles weniger sein als die Liebe zum Unendlichen. Und wir versuchen jetzt im Laufe des Kurses, diese Liebe zu kultivieren, also dass das ein Teil von unserem Alltag ist, dass es ganz natürlich ist, dass ich immer in allem Gott sehe. Nichts anderes. Überall wirkt dieses unendliche Prinzip. Dass ich mich darin übe, überall das wieder neu zu entdecken. Auch wenn ich es jetzt im Augenblick nicht verstehe, aber ich versuche mein Herz so zu öffnen, dass ich das überall wieder entdecken kann. Natürlich ist es leichter bei jemandem, der einen gern hat, der einen Arm schließt und einem was Gutes tut. Ja? Das ist noch nicht schwierig, aber es ist erst schwierig, wenn jemand auf meinem Fuß steht und das Unendliche in ihm zu sehen, die Liebe. Da fängt die richtige Übung an natürlich. Und das üben wir dann in der Meditation, dass wir auch in so einer Situation das Herz nicht verschließen. Das Herz muss immer offen sein, wie ein Scheunentor. Aber nicht im Sinne von, ich lasse jetzt alle machen und egal, was mir hier... Ja, also nicht einfach dumm, dass ich einfach blindlings in irgendwelche Probleme reinrenne. Das heißt nicht, dass ich meinen Verstand abschalte, sondern eben mit meinem Verstand muss ich klar unterscheiden können, was für mich richtig und falsch ist. Aber ich muss nicht beurteilen, was andere richtig und falsch tun. Das muss ich nicht. Aber für mich selber ist klar, dass ich Entscheidungen treffen muss. Und da geht es manchmal, ja, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Ja, gut. Also, aber innerlich darf ich mich nicht gegen das auflehnen, was mir passiert. Verstehen Sie? Es sind zwei Sachen. Auf der äußeren Ebene und auf der inneren Ebene. Auf der inneren Ebene muss Freiheit sein, muss die Liebe fließen. Auf der äußeren Ebene kann ich manchmal als Schauspieler für eine Position eintreten, weil ich finde, das muss jetzt klar und deutlich gesagt werden. Und ich darf auch dazu stehen. Aber innerlich muss ich mit dem Ergebnis einverstanden sein, wenn das nicht so läuft, wie ich das wünsche. Weil wenn ich innerlich mich an das festhalte, dann kommt wieder der Widerstand gegen das Leben selber. Und mit den entsprechenden Folgen auf die feinstofflichen Ebenen, dass die dann blockiert werden. Und da wir, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, innerlich alle miteinander verbunden sind und aus dem göttlichen Prinzip heraus gespeist werden, ist es für uns wichtig, dass wir die Verbindung zum Inneren sauber halten. Das ist für uns, für unser Überleben ist es elementar wichtig. Aber es ist nicht nur um zu überleben wichtig, sondern es ist sogar so, dass Glück und Befreiung erst dann eintreten kann, wenn wir innerlich frei sind. Ich nehme an, Sie werden, also man muss oder kann das eigentlich nicht beweisen, aber jeder weiß es. Wenn das Herz frei ist und offen ist, dann mache ich keinen Unfall, weil ich nehme wahr, dass da jemand unbewusst in die Straße reinfährt und mir die Vorfahrt nimmt. Das nehme ich einfach wahr, auch wenn das noch gar nicht sichtbar ist. Dann bin ich mit dem Inneren, mit der inneren Stimme verbunden, die ist leise. Klar. Aber mit der Zeit werde ich innerlich so empfänglich, dass ich auch diese Stimme ernst nehme und auch der folgen kann. Die will ja nur das Beste für uns. Und was wir machen im Äußeren so viel Lärm, dass wir diese Stimme nicht wahrnehmen können. Und das ist die Aufgabe der Meditation, dass wir einmal diese Altlasten, alte Kränkungen, alte Zwistigkeiten und all diese Sachen, dass wir die bereinigen, dass die wirklich nicht mehr das Gegenwartsbewusstsein belasten. Das soll also alles verschwinden. Das muss alles weg. Auch organische Probleme, die müssen alle bereinigt werden. Damit das Bewusstsein, dass die Liebe wirklich hundertprozentig fließen kann. Und das ist auch Gesundheit. Und das ist nicht nur, also die Krankheit ist eigentlich sogar gut für uns, damit unsere Seele gereinigt wird. Wenn die Krankheit nämlich, das ist eben das Problem, wenn wir zum Arzt gehen und lassen unsere Krankheit weg operieren oder durch Medikamente wegmachen, dann verlagert sich das Problem auf eine noch tiefere Ebene. Das heißt nicht, dass der Arzt jetzt fehl am Platz ist, aber wir müssen uns einfach bewusst sein, dass das nur ein Kredit ist, der uns vielleicht hilft, über eine momentane Schwierigkeit hinwegzukommen. Aber das Problem muss trotzdem bereinigt werden. Und interessanterweise ist es auch so chronische Krankheiten oder Probleme, die verschwinden, erst dann, wenn auch von innen her die Einstellung sich ändern kann, dann ist gar keine Notwendigkeit für so eine Fortsetzung von diesen Symptomen. Das war's. Als Einführung in das Thema. Wenn also dazu Fragen oder Diskussionsbeiträge sind, dann können wir jetzt darüber sprechen.
So, wenn zum Beispiel jemand ein Bein muss abnehmen, weil er immer mit dem Bein Probleme hat.
Ja.
Also, das würde ja immer in der Linke, oder?
Ja, natürlich.
Aber wo müssen wir denn dagegen kämpfen? Also,
man kann jetzt nur mal ganz grob sagen, dass alles, was mit den Beinen zu tun hat, mit dem Schicksal zu tun hat. Also mit dem, wie ich auf der Verbindung zur Erde, wie weit ich mit dem einverstanden bin oder nicht. Wenn ich das, mein Schicksal ablehne, kriege ich Probleme mit den Beinen. Wenn ich im Widerspruch zu meinem Schicksal bin, also wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, was ich erlebt habe, in der Vergangenheit und so weiter. Wenn man es astrologisch betrachtet, dann eine Füße hat mehr mit der seelischen Verletzung und so weiter zu tun. Wir müssen dann gucken, was da jetzt im Einzelnen ist und auch natürlich welche Ursache oder im Organischen. Das ist ja manchmal etwas mit Diabetes, hat es was zu tun manchmal, oder?
Ja, klar, das will man jetzt nicht vom Sagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, also so, wenn man jetzt von innen raus sich will, also öffnen und eben selber sich ändern und entgegenkommen, dass man den anderen nicht zu hoch aufruft. Wenn aber die andere Person ist, die das will.
Wo diese Idealisierung, natürlich, es gibt natürlich einen Haufen Situationen, wo genau das gefördert wird, ne? Also wo so ein König in der Familie seine Untertanen versucht, entsprechend zu züchten, damit die ihn nicht vom Himmel holen. Ja. Aber das gehört auch zu einem. Das, ist, das kann er nur machen, wenn sie innerlich...
Der müsste ja eigentlich
nein,
auch so eine...
Nein, das ist eben... Das ist eben
also wo müsste die Psychos...
Ja, das ist aber schon... die Ursache für die Probleme, die sie bekommt, nicht die er bekommt. Ja, es ist schwer einzusehen, weil...
Ja, aber wenn ja der andere für sich so überzeugt ist, jetzt, egal wer es ist, es muss ja nicht der Partner sein oder so, aber einfach, er ist für sich selber so überzeugt und dann, wenn ich an mir arbeite, dann müsste der andere eben auch an sich arbeiten, sonst ist ja der trotzdem noch von sich so überzeugt. Dann mache ich mich ja immer kleiner, oder nicht?
Ja, es gibt natürlich noch ein anderes, noch etwas anderes, was da mitschwingt. Mhm. Dass Sie haben vorhin, glaube ich, geäußert, dass Sie sich anpassen.
Mhm.
Ja, das ist damit nicht gemeint. Dass Sie sich anpassen heißt, da höre ich auch Unterwerfung. Das ist nicht gemeint.
Ja, okay.
Ja? Es ist nicht so, dass sie jetzt wie in der Bibel sagen, ja, du hast mich jetzt geschlagen, jetzt schlag mich auch noch auf die andere Seite.
Mhm.
Ja? Selig heißt das schon. Selig schon. Selig heißt das, dass sie die Demütigung akzeptieren müssen.
Mhm.
Und nicht, und das ist eben, macht die Sache schwierig. Weil wir von einer ganz anderen Vorstellung ausgehen. Wenn jemand uns plagen tut, dann meinen wir, die Person plagt uns.
Mhm.
Und das ist eben eine falsche Vorstellung. Das stimmt nicht. Die Person, die tut das gar nicht. Das sind Kräfte, die durch diese Person hindurchwirken. Mhm. Wir meinen nur, das sei die Person. Das muss man erstmal verstehen. Es ist etwas durch... Im Grunde genommen ist das ein Schauspieler. Der spielt einfach eine Rolle.
Mhm.
Der hat einen Auftrag... Der spielt die Rolle, der macht im Alltag macht er was ganz anderes. Der spielt jetzt gerade die Rolle und zwar genau für dich oder für sie. Das heißt, der spielt die Rolle da, genau an dem Punkt, wo er dich am meisten verletzen kann. Und zwar damit du dich reinigst. Mhm. Damit du innerlich frei von dieser Verletzung bist. Spielt er, wird er genau dauernd in diese Wunde hineinstochern. Das macht er nur für dich. Aber du meinst eben, das sei die Person, die das machen würde.
Ja.
Stimmt nicht. Mhm. Das ist eine falsche Vorstellung.
Also sind wir eigentlich alles Schauspieler?
Im Prinzip schon, ja. Wir erfüllen einen höheren Auftrag. Durch uns sind Kräfte wirksam.
Ja.
Schicksalskräfte. Und eigentlich sind wir frei von all diesen. Nur wir stellen uns vor, wir sind Personen und da ist eine Person und kommen dann in Krieg miteinander. Mhm. Man muss sich nur vorstellen, wenn ich das jetzt weitertreibe, ja, die Person ist schuld. Und ich bin jemand, der sich verletzt fühlt und ich muss mich rechtfertigen und ich muss kämpfen und so. Und das schaukelt sich immer weiter hoch und zum Schluss schlagen die sich die Köpfe ein. Das ist kein Friedensweg, sondern der Weg ist zu akzeptieren, da ist etwas, was wirkt. Und zwar wirkt es deswegen auf mich unangenehm, weil ich da eine Schwäche habe in mir. Und es geht darum, auch diese Schwäche in eine Stärke umzuwandeln. Und der erste Schritt ist, dass ich der Person, und das ist eben die Schwierigkeit, dass ich der Person vergebe, ja, und zwar mit ganzem Herzen und akzeptiere, dass diese Person mich demütigt. Das ist eben die Schwierigkeit. Stellen Sie sich einfach nochmal die andere Runde vor, wie man es bisher gemacht hat, es wird ja immer schlimmer.
Ja, das ist voll.
Ja. Und man muss das ja nicht glauben, aber man kann es mal ausprobieren, einfach mal eine Zeit lang und schauen, wie ist das, wenn ich mich innerlich frei mache von dem, dass die Person mich verletzt, sondern ich sehe jetzt einfach, aha, da ist jetzt Gott am Wirken. Gott arbeitet jetzt an mir. Mit einer Scheißarroganz beispielsweise. Ne? Da kommt jemand, ich habe Leute gehabt, die haben mich 25 Jahre verfolgt. Mhm. 25 Jahre. Haben alles getan, wo sie nur konnten, um mir das Leid werken. Gut, früher habe ich das auch nicht so geschaltet, was ist da eigentlich am Wirken. Aber jetzt ist diese Person, ich wollte dann auch mal vor Gericht ziehen mit denen, ich habe in Klarus keinen einzigen Anwalt gefunden, der mich vertreten wollte. Mhm. Was war so eine führende Persönlichkeit. Ja, also da musste etwas an mir abgearbeitet werden. Und in dem Augenblick, wo ich das akzeptiert habe, ist plötzlich etwas passiert, wo ich nie für möglich gehalten habe. Das ist schweizweit, wäre das bekannt geworden, dass ich gemobbt werde. Und das durfte ja. Nicht gemobbt, mobben. Ah, da sind wir ja mobben.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Das war im Berufsbereich. Das hat zufällig im Zug jemand zwischen Zürich und Bern mitgekriegt. Mhm. Eine Kollegin, Musikerkollegin, und hat ein Protokoll von dieser Unterhaltung gemacht. Und das wäre an die große Glocke gehängt worden. Das hätte das Image von der Musikschule oder von dem Kanton ziemlich Schaden gebracht. Mhm. Und da wir in Klarus ja ziemlich abhängig sind vom Image, von dem, was andere über uns denken, mussten wir das radikal unterbinden. Da war das egal, ob ich jetzt ob da jemand ist, der sich mit so Hokuspokus, Astrologie und Esoterik beschäftigt. Nein, das Image musste gewahrt werden. Und deswegen hat man die Person zurückgeknebelt. Mhm. Verstehen Sie, da sind plötzlich, man sagt denen, ja, da sind Engel plötzlich am Wirken gewesen, die haben mir geholfen. Mhm. Ja, wahrscheinlich habe ich das bis zu einem gewissen Grad abgelitten. Mir war es auch nicht bewusst, ja, wieso muss die Person mich plagen, ich habe da ja gar nicht was gemacht.
Mhm. Also das heißt, erst, dass ich das innerlich annehme,
ja.
Ist das passiert.
Genau. Ich habe nie auch gegen die Person Groll gefühlt, sondern ich habe mir gedacht, das ist ein interessanter Mensch, aber was hat er gegen mich? Es ist einfach lächerlich. Ne? Mhm. Und da ging es mir ja ums Überleben sogar. Also die wollten mich ja aus dem Kanton rausschmeißen, also aus dem Beruf, halt die Stelle kündigen und so weiter.
Und das hat sich in
25 Jahren? Ja, 25 Jahre hat es gedauert.
Aber dann haben Sie sich in dem Fall am Anfang gleich stark gewehrt.
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Sonst wären sie nicht so lange.
Nein, ja, ja.
Ja. Genau. Und erst, als es gekehrt hat, als sie das angenommen haben, dann hat es
Es ist aber so, die letzten 3-4 Jahre ist es ein mehr oder weniger unbewusster Prozess. Ich habe das noch nicht so verstanden, wie ich es heute verstehe. Ich habe die letzten 4-5 Jahre immer über die Person meditiert und versucht, von innen her auszugleichen. Habe es aber nicht wirklich verstanden, was geht da eigentlich ab. Heute verstehe ich es viel, viel tiefer, natürlich. Aber das hat auch schon geholfen, dass die Situation sich bereinigt hat. Aber entscheidend ist natürlich die Einsicht, okay, da musste an mir etwas abgelitten werden. Und das innerliche Bejahen von dem. Das war eigentlich das Entscheidende. Und die Wende kam letzte Woche, also für mich offensichtliche Wende, wo diese Person mir gegenübergetreten hat und gesagt: Ja, das, was du machst, ist ja was Gutes. In Verbindung mit Astrologie und Entspannung und ja, das ist ja wirklich mal was Konkretes und was ist jetzt los, ne? Also vollkommen wie umgedreht. Vollkommen unbegreiflich. Alle anderen, die ringsherum gestanden haben, die wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Die können das gar nicht kapieren, dass wir jetzt ja, ohne Spannung miteinander sein können. Unglaublich, ne? Es ist ein Wunder. Es erscheint einem wie ein Wunder, aber es ist wirklich eine innere Arbeit. Er geht dem voraus und manchmal stolpert man einfach jahrelang in so einer Sache rum. Er hat vielleicht gute Absichten, aber man hat keine Ahnung, was man eigentlich macht. Und so ist es mir natürlich auch gegangen mit dieser Person. Da ist eine Idealisierung gelaufen, da geht es, also ganz konkret, es geht darum, ich habe mit der Astrologie und der Esoterik die Vorstellung, ja, man müsste die Welt bekehren. Das ist doch viel besser als diese herkömmliche Auffassung und ich muss das unter die Leute bringen und die Leute sollen da gefälligst zuhören und das ist doch viel besser als das, was sie machen. Und das ist natürlich falsche Vorstellung. Ne? Also, und mit dieser Idealisierung von Esoterik, auch von dem Höchsten, was man sich vorstellen kann, kann man Fehler machen. Das ist noch lange nicht richtig, wenn man meint, so jetzt die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben. Da kann man total falsch liegen und ungerecht auch anderen gegenüber. Weil ich weiß ja nicht genau, wo steht der andere. Ja, ich muss ja dem den Raum und die Freiheit geben, seine Erfahrungen zu machen und darf die nicht vorwegnehmen. Auch wenn ich es 100-mal meine, besser zu wissen. Das ist ganz falsch. Und das wird eben vom Schicksal entsprechend, ja, man kann dem sagen, gestraft oder man wird einfach erzogen. Ja? Man wird so lange erzogen, da kommt dann irgendjemand, der bleibt dann, denkt man, mein Gott, also ich habe dem doch nichts getan. Aber das ist die eigene Schwäche, die den anderen provoziert, diese Eigenschaft mir gegenüber zu zeigen. Das muss man einfach mal verstehen. Wenn die eigene Schwäche nicht da ist, wird der andere gar nicht sich so verhalten. Bei anderen verhält er sich ganz anders.
Also wenn wir jetzt bei der Astrologie, ich werde ja irgendwie sinne geboren. Ich komme das
mit über, ja.
Horoskop mit über so bis dort. Ich werde noch in gewissen Sachen erzogen. Ich bin ja ein Kind und mir sagt man, was ist gut und was ist schlecht, ja. Oder? Und in dem Musterlinien geht es ja weiter dann.
Ja, richtig.
Also mit dem Horoskop. Und ja, und dann muss man ja das mal zuerst können lernen.
Ja.
Aber ja. Warum geht es denn immer so lang, dass man das kann lernen?
Ja, wir tun eben diese Struktur, diese Muster, tun wir quasi zu Göttern machen. Wir meinen immer, also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben eine bestimmte Prägung aus dem Elternhaus. Ja, das Horoskop ist ja eigentlich nur ein Ausdruck von der Zeitqualität. Und darin kann man ablesen, was sind da für Kräfte am Wirken.
Ja. Ja.
Aber diese Kräfte erleben wir dann in Form von Personen. Das sind ja dann Personen, die als Schauspieler. Die Eltern, die machen dann eine Rolle und Geschwister und Verwandten. So, die haben dann alle ihre Rolle. Und mit der Zeit meinen wir, ja, die wüssten dann, was richtig und falsch ist. Aber solange ich nicht innerlich von diesen Vorstellungen mich befreien kann, also solange ich nicht eine eigene Autorität für mich entwickle, solange hänge ich natürlich an der Autorität von anderen. Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel von der Idealisierung wieder hernehmen, ich will jetzt etwas über Gott heben, was nicht höher sein darf als Gott, dann durch die Autoritäten von anderen als was Allmächtiges ansehen und sehen wir, dass dahinter etwas Höheres noch gibt. Und meine Aufgabe ist, hinter dieser Autorität das Höhere zu erkennen, dann verliert die ihren Schrecken.
Ja, aber ich frage mich, warum haben das die eine als Kind, wird sie schon bewusst, und die anderen nicht?
Ah, okay, ja.
Also ich denke, man wird doch nicht gestraft von Gott, dass man das länger muss.
Erdulden, ja.
Bis man schleuer, sage ich jetzt einmal, schleuer wird, dass man merkt, was das Leben überhaupt. Die anderen kommen auf die Welt, es läuft einfach alles, sie werden vielleicht in ein Haus hineingeboren, wo und sie haben einen tollen Partner, der es findet, und alles läuft einfach, ihre Kinder werden gross und alles geht nach einem Schnürchen. Und bei den anderen geht einfach alles daneben. Und das sind doch nicht die, die weniger, nicht immer nur die, die weniger, sagen wir jetzt, schlau oder wie soll ich jetzt dem ausdrücken?
Ja.
Also, wenn ich an mir muss arbeiten, also die anderen haben ja auch nicht geschafft, als ich. Und es geht dann gleich alles. Also, vielleicht habe ich nur das Gefühl.
Ja, es ist so. Sie haben nur das Gefühl. Sie sehen nur von, sie sehen immer nur an den Menschen dran, sie sehen nie in den Menschen rein.
Ja, das.
Und das, was Sie selber, das, was Sie selber erleben, also Sie müssen das jetzt nicht annehmen, was ich Ihnen erzähle.
Ja.
Das ist einfach immer nur so eine ganz neue Sicht.
Ja.
Ja? Und ich würde Ihnen vorschlagen, probieren Sie das einfach mal aus.
Mhm.
Ja? Einfach mal so hypothetisch, ist mal eine Arbeitshypothese. Ich will jetzt mal, vorher hat es nicht funktioniert mit der alten Vorstellung. Ich habe immer nur gesehen, dass es beim anderen besser gegangen ist und ich den Kürzeren gezogen habe. Ich habe immer die Arschkarte gezogen.
Mhm.
Ja? Und jetzt will ich mal schauen, dass ich da mal einen ganz anderen Ansatz nehme. Ich versuche mal in mir selber rauszufinden, was ist für mich, wo ist meine Liebe, wo ist die eigentlich jetzt geblieben? Spüre ich überhaupt noch Liebe?
Mhm.
Ja? Und dann betrachte ich mal die anderen Menschen und schaue die an. Empfinden kann ich bei der Person Liebe empfinden? Und zwar nicht Liebe in Form von Unterwürfigkeit, dass ich der alles Zweck richte, so dass es ihr Wohl ist, sondern dass ich wirklich in die Verantwortung, in die Eigenverantwortung und auch dem anderen in die Fremdverantwortung zumuten kann. Und das ist nämlich nochmal ein anderer Fall. Oftmals machen Frauen viele Dinge, die eigentlich der andere selber machen kann, nehmen ihm quasi etwas weg, was er selber machen kann und tun ihn quasi dadurch klein machen. Oder, verstehen Sie, was ich meine? Also, wenn ein Kind selber sich anziehen kann und sie uns immer noch anziehen bis zum 10. Lebensjahr, dann wird das Kind nicht unbedingt stärker. Ja, das wird immer abhängiger von der Person.
Ja,
und bei Erwachsenen kann es genau das Gleiche sein. Ich tue dem anderen etwas machen. Also ich habe das bei mir daheim. Ja, da habe ich das Beispiel auch gerade erzählt. Meine Frau ist ja furchtbar ordentlich. Und wenn ich irgendeine Flasche aus dem Kühlschrank oder sonst irgendwo raushole, Fruchtwasser oder was weiß ich, Fruchtsaft, und dann schenke mir das Glas ein, drehe mich um und trinke das aus und drehe mich wieder um und dann ist die Flasche weggeräumt. Kann man schon machen, ne? Ich meine, wenn jemand ordentlich ist. Aber was passiert damit? Ich tue dem anderen quasi vermitteln, ja, du bist gar nicht in der Lage, für selber für Ordnung zu sorgen. Was passiert mit der Frau mit der Zeit? Die klagt über Überlastung. Die wird irgendwann mal nicht mehr fertig mit dem Aufräumen. Was ihr, sie tut gar nicht akzeptieren, dass ein anderer eigenständig handeln und reagieren kann. Und auf die Art und Weise, das ist, und auf die Art und Weise kommt ein ziemlich Ungleichgewicht in der Beziehung zustande. Und eine andere Botschaft ist darin auch noch, also es ist wesentlich weniger harmlos, als man sich das vielleicht so im ersten Augenblick vorstellt. Das ist eigentlich eine verborgene Aggression gegenüber dem Partner. Das heißt nicht, der Partner, der dann letztlich für, der sich da, gut, ich kann mich darüber aufregen oder ich könnte es einfach lächelnd annehmen und ja, gelassen darüber stehen. Oder wenn ich selber verstrickt bin, dann steige ich auf das Thema ein und dann gibt es Krach. Aber im Grunde genommen geht es darum, mutig dem anderen sein Schicksal zu, sage ich ja zu dem, was der andere erlebt und sage, okay, du erlebst es jetzt auf die Art und Weise, so wie du das schilderst und ich respektiere das. Ich nehme dir das nicht weg. Ich das nicht mildern, sondern ich mute dir zu, dass du das erleben kannst. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass ich, wenn wir jetzt den Gedanken nehmen, dass ich nur etwas in dem anderen provozieren kann, wo ich selber eine Schwäche habe, das, was man vorhin gesagt hat, dass ich anfange zu akzeptieren, dass da in mir etwas bereinigt werden muss. Und dass das, was ich erleide, zu meinem Besten ist. Dass ich das Leid einfach erstmal grundsätzlich annehme. Und fühle, versuche herauszufinden, fühle, die Mitgefühl zu entwickeln. Also fühlen, dass das nichts mit der Person zu tun hat, die das verursacht hat, scheinbar. Sondern dass es mit mir was zu tun hat. Dass ich versuche, der nächste Schritt, Vergebung, dass ich versuche, innerlich der Person zu vergeben und wieder zur Liebe zurückkehren. Sie kriegen dann auch Zettel, wo das, dieser Prozess aufgeschrieben ist, also wir üben das dann auch. Das sind wirklich Schritte, die man so im Einzelnen machen kann und immer wieder, bis dieser Schritt bereinigt ist.
Heißt das, wenn ich das Leben lang mit so immer wieder so Sachen erlebt habe, dass ich einfach keine Liebe, keine Schwingung kann oder so?
Das müssen wir rausfinden. Wenn Sie keine Liebe empfinden, denen gegenüber, die Ihnen scheinbar böse sind, das heißt, Sie innerlich grollen, dann wird Sie die Liebe zurückhalten oder verweigern, ja. Und das ist klar, dass dann die Umgebung sehr unangenehm sein kann. Die wird sich immer wieder daran erinnern, dass es Liebe gibt. Und zwar nicht auf positive, sondern auf negative Art und Weise. Also es ist klar, dass es sehr hart ist, erst einmal. Und dass sie erstmal nicht damit einverstanden sind. Können sie sich aber deswegen nicht selber verurteilen, dass sie jetzt, ja, also da muss man auch wieder aufpassen, dass man dann sich nicht über eine Brücke stürzt oder so. Nein, es gehört dazu.
Ja, viel weniger, aber ja, also ich finde jetzt einfach, auf der einen Seite denke ich, ich kann alles geben im Leben.
Ja, natürlich.
Ich kann immer alles geben. Und auf die andere Seite müsste ich jetzt annehmen, ich hätte nie keine Liebe gegeben.
Vielleicht nicht. Überlegen Sie sich mal, wieso Sie alles gegeben haben. Und zwar auch so viel, dass Sie sich selber nicht gespürt haben, vielleicht sogar. Sie haben mehr gegeben, als Sie vielleicht geben konnten. Sie sind über Ihre Kräfte hinausgegangen unter Umständen. Und wieso haben Sie das gemacht? Da war ein Gewinn dahinter. Ein Gewinn. Das heißt, Wieso sind Sie über Ihre Kräfte hinausgegangen? Sie haben sich damit was versprochen, was in der Situation nicht drin lag. Man macht ja oftmals etwas, wo über die eigenen Kräfte hinausgeht. Und das kann kurzfristig gut sein, aber wenn das über viele Jahre hinausgeht, merkt man einfach, dass man mit der Zeit immer schwächer wird. Also ein einfaches Beispiel, wenn die eigenen Eltern zur Pflege kommen. Also die Eltern werden irgendwann mal alt und also bei meiner Mutter habe ich das jetzt beobachtet, die Mutter war einigermaßen normal gesund, dann ist die Großmutter und der Großvater ist bei uns eingezogen und haben dann eine Kost und Dushi gehabt. Nach 5 Jahren war meine Mutter in so einem schlechten Zustand, dass sie ins Spital eingeliefert werden musste. Und den Großeltern ging es pudelwohl. Meine Mutter war zum Schluss kränker als die Großeltern. Mhm. Was ist da passiert? Ja, zwischen Eltern und Kindern, da passieren ja die unmöglichsten Sachen. Die Mutter wollte es ihnen recht machen und hat nicht klar Stellung bezogen zu der Situation, wie sie sich dargestellt hat, sondern sie hat, ja, das ist ja die Mutter, ich muss ja ihr folgen und so, ne? Und dann hat sie wie sich aussaugen lassen und war zum Schluss fast sterbenskrank. Großeltern mussten aus dem Haus wieder. Ging nicht mehr. Verstehen Sie? Also durch die eigene Ängste oder Erwartung, falschen Erwartungen macht man etwas über viele Jahre, was eigentlich im Grunde genommen sogar die Gesundheit zerstören kann. Und das muss man wirklich überprüfen. Warum habe ich das gemacht? Habe ich das aus reiner... Habe ich das aus selbstloser Liebe gemacht oder habe ich das gemacht, um irgendeine bestimmte, damit ich geliebt werde zum Beispiel? Das ist oftmals ein Motiv, das entdeckt man vielen. Ne? Damit man geschätzt und wertgeschätzt wird und geliebt wird, macht man Dinge, die eigentlich gar nicht schon lange nicht mehr passen. Nur, dass andere einem so ein bisschen Energie geben. Die haben irgendwelche Launen. Und von denen kriegt man manchmal einen Brotsamen und manchmal kriegt man einen Fußtritt. Das ist genau die Situation, die dann sich entwickelt, dass diejenigen, für die man was macht, die einem total missachten. Die machen genau das Gegenteil, was man innerlich meint. Ja, man hat ja so viel gemacht für andere. Und dann kriege ich noch entsprechend...
Aber macht nicht jeder das, was er macht, für...
Natürlich, ja. Nur wenn unser Motiv eine Idealisierung ist von einer bestimmten Eigenschaft, wenn das über dem Göttlichen steht, dann muss das korrigiert werden. Und die anderen Personen, die treten dann als Korrekturfaktoren auf. Also ich hoffe, Sie können schlafen heute Nacht.
Ja.
Es ist,
ja. Hat das nicht auch mit so einer Erwartungshaltung?
Ja, natürlich.
Also wenn ich etwas gebe, muss ich mir überlegen, kann ich jetzt das Selbstschluss geben und ohne irgendwelche Erwartungen gar nichts drin tun.
Genau.
Dann ist es gut.
Ja.
Oder? Dann gebe ich auch nicht zu viel von mir.
Genau.
Und dann fließt es. Eigentlich, wenn man irgendwo im Hinterkopf oder unbewusst, dann, wenn ich das gebe oder darüber hinaus, irgendwann wird ich doch etwas wegkriegen. Ja, also bei Kindern ist ja das viel mehr so,
genau.
Dass man dann denkt, also wenn sie dann, ja, soll es ein Dankbar sein oder soll etwas wegkommen. Und ich glaube, dort ist schon das Problem. Oder?
Richtig. Man muss einfach immer denken, dass die Lebenskraft fließen möchte. Und wenn ich die Lebenskraft an ein bestimmtes Ergebnis binde, dann wird sie blockiert. Das ist genauso, wenn Sie am Anfang vom Monat in Ihrem Beruf daran denken, was Sie am Ende vom Monat auf dem Konto haben. Da geht es Ihnen saumäßig schlecht. Also Sie haben keinen Spaß an Ihrer Arbeit, wenn Sie ans Ergebnis denken. Aber wenn Sie einfach denken, ah, es ist schöne Arbeit Und dann plötzlich, am Ende vom Monat gibt es ja auch was auf dem Konto. Dann sind Sie frei. Aber wenn Sie an das Ergebnis denken von dem, was Sie tun, dann sind Sie wie blockiert und dann wird es ein Knarz, wie verrückt.
Ich habe einen anderen Aspekt, wo ich jetzt in dem Thema bin, ich merke, ich bin wahr, was sie nennen. Mhm. Und ich bin mir extrem fest wahr, was jetzt du von mir gerade würdest stellen. Mhm. Und ich spüre nicht, wo meine Grenze ja. ist. Und ich denke, oh, sie will jetzt, dass ich jetzt neben dich ansitze. Mhm. Es fühlt sich schon bei dir an, wie ich das wahrnehme. Und also das ist auch ein Teil von dem, wo ich dann immer zu viel geben und dann ziemlich abrupt was abgrenzen.
Genau.
Aber stimmt denn das auch immer? Meine Wahrnehmung? Vielleicht ist es nicht wahr, es ist einfach wie mein Gefühl, wenn dann, also das erlebe ich mit meinen Tieren, mit meinem Partner, mit den Kindern von meinem Partner. Ich merke das so fest. Und die sind auch alle irgendwie gut egoistisch, die tun das schon ausstrahlen, was sie wollen, oder?
Ja, sicher.
Also die kennst du so sicher sehr gut aus meiner Erfahrung. Und dann kann ich nicht sagen, ich mache dann das nachher, aber jetzt bin ich eigentlich noch in mir, oder? Ich mache es und vergiss mich. Ja. Und dann gehe ich also immer noch. Also ich weiß noch nicht, wo das ist, die Grenze. Weißt du, wie ich das soll merken, dass ich das kann sagen, oh, bis dahin und wie nicht. Das ist vielleicht auch ein Teil, wo ich dir mitschwinge, dass man auch selbst so gibt, weil das ist logisch und du hast es für die anderen gehen dir sicher auch, aber die...
Machen die nie. Das machen die nicht.
Ja, es gibt auch Leute, die sich wunderbar und bei sich abgrenzen und... Und eben so Aussagen unter mich verwünschen oder so mit mir jetzt echt verwünschen. Und du bist einfach nur am Gehen.
Man muss einfach verstehen, dass das nicht an der anderen Person liegt, sondern an dem nicht, nicht erfüllten Grenzsystem in einem selber, dass das noch keine Form hat. Also beim Waage-Aszendenten, dass ich den Partner erhöhe. Dass ich den über allem stelle, ja, das ist jetzt mein Gott und für den muss ich mich opfern.
Aber eben aus dem habe ich jetzt eben das Problem.
Ja.
Wenn wir so sind und alles kennt und die anderen, die haben es doch nicht besser gelernt und früher als wir. Das können sie ja gerne nicht, aber sie sind anders.
Ja.
Das ist jetzt eben bei mir das Ding, das ich jetzt nicht verstehe. Mhm. Also ich kenne jetzt Frauen, die können mich ausfragen über alles und am Schluss wissen die, wie viel Ausgleich das man hat und wie viel das ausbelastet ist, wenn man davon mich jetzt auf Zunge beißt, bevor ich jetzt nochmal so würde, aber ich kenne so eine, die das könnte. Und die sind nicht besser als ich, habe ich das Gefühl. Die geben nicht mehr Liebe, dass die jetzt besser sind, aber sie können mich ausfragen, sie können, das ist nur eine Frage, wenn du das mal hast, so jetzt in Schuhe, ist jetzt ein blödes Ding, aber, oder, die wissen alles nachher, aber von innen selber würdest du nichts erfahren. Und das ist für mich jetzt das Problem, apropos Liebe von sich und innen raus, dass man dann besser durchs Leben kommt. Also die können ja besser durchs Leben als ich. Die das können. Aber warum können sie die und ich nicht? Warum haben sie die dann mitbekommen auf ihrem Weg? Warum habe ich das nicht bekommen? Das ist mein Problem.
Die Frage haben Sie ja vorhin schon andeutungsweise gestellt. Also wir haben ja von Karma geredet und wir in dem Zusammenhang muss man auch von Reinkarnation sprechen. Also wenn man aus früheren Leben bringt man bestimmte Eigenschaften mit. Und diese Eigenschaften, da gibt es positive Eigenschaften, hat jeder positive Eigenschaften, aber es gibt auch Defizite. Und diese Defizite, die erleben wir in Form von Schicksal. Dass genau solche Dinge passieren. Dass man sieht, ja, andere, denen geht es viel besser und ich weiß nicht, wieso, was die machen. Und die haben einfach auf der Ebene nicht das Problem, das Sie haben. Und es nützt nichts, sich über die anderen zu beklagen, sondern Sie müssen Ihre Eigenschaften verbessern. Und der erste Schritt ist die Reinigung, dass Sie frei werden vom Groll, vom innerlichen, von der Selbstzerstörung auch, dass Sie von Lebensunlust und all diese Sachen, das muss man alles zurücklassen. Und es geht damit, dass man anfängt, das ganze Leben nochmal rückwärts zu verfolgen und jede Situation, wo man sich gekränkt und verletzt gefühlt hat, dass man die mit Liebe, es geht keinen anderen Weg, jede einzelne Situation, alle Situationen im Rückwärtsgang mit Liebe durchdringen. Das alles muss tabula rasa, es darf nichts übrig bleiben. Jede Situation, Sie werden Ihre eigene Geschichte neu schreiben müssen. Jede Situation, wo Sie sich selber verletzt haben und wo Sie andere verletzt haben, die muss mit Liebe durchdrungen werden. Und dann werden Sie Ihr ganzes Leben neu schreiben. Ich habe zum Beispiel meine Kindheit, also abends, ja, schon ganz früh, habe ich als sehr, sehr belastend erlebt, durch verschiedene Umstände, ganz schlimme Sachen, die da passiert. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen erzählen. Auf jeden Fall habe ich bis zum 28. Lebensjahr Depressionen gehabt. Muss man sagen. Also es ist praktisch eine Dauerdepression, mehr oder weniger, aber es war ganz schlimm. Und dann habe ich eben angefangen, Musik zu machen, das hat mir viel geholfen. Also das ist also nicht da erst, sondern einfach ist es dann, habe ich gemerkt, es ist was, eine neue Qualität in meinem Leben. Und da hat sich langsam verbessert, aber es ist noch viel Schrott passiert natürlich nicht nachher. Mhm. Aber die Depression ist dann plötzlich weggegangen. Und so im Laufe der Zeit einfach. Und wenn ich heute an meine, also so in den 30er Jahren, an die Kindheit zurückgedacht habe, habe ich plötzlich gemerkt, wie sich die Kindheit verändert. Das ist so ganz eigentlich subjektiv, ist es gar nicht mehr schön gewesen. Ich habe ein ganz anderes Bild von meiner Kindheit gekriegt. Aber das hat damals damit zusammengehangen, dass ich angefangen habe, aktiv mein Leben zu gestalten. Dass ich nicht mehr gewartet habe, bis jemand anders was gemacht hat, sondern ich habe selber so Hand angelegt und was gemacht. Das war so damals mein Schritt. Aber man kann seine eigene Geschichte, ich will Ihnen dann das einfach sagen, Sie können Ihre eigene Geschichte neu schreiben. Ganz neu. Sie werden ein anderer Mensch sein. Man wird vor Ihnen Respekt haben. Das sehe ich jetzt schon. Das ist in Ihnen schon angelegt, grundlegend. Sie haben so viele positive Eigenschaften schon entwickelt, sie sind einfach noch nicht, die kommen noch nicht zum Tragen durch den Schrott, der da noch wegzuräumen ist. Die kommen alle noch zum Tragen. Das ist Ihnen sogar wahrscheinlich in dem Leben noch vorgesehen. Man muss immer daran denken, dass das liegt an einem, hauptsächlich oder praktisch zu 100% liegt es an einem, die positiven Eigenschaften zum Strahlen zu bekommen. Und das kommt. Also Sie können dem 100%ig vertrauen. Das ist nicht etwas, dass ich Ihnen das einfach so einsuggeriere, sondern ich weiß es. Ich habe selber die ganzen Sachen durchgemacht. Was ich Ihnen erzähle, das habe ich alles selber durchgemacht. Das ist nichts. Nur, natürlich habe ich mir von anderen auch aus den Büchern, aber aus den Büchern habe ich das innere Verständnis rausgeholt, aber die Erfahrung, und die habe ich selber gemacht. Also, Sie können da zuversichtlich sein. Sie müssen nicht alles auf einmal machen, aber eins am anderen anfangen. Gut, dann ist das, ich nehme an, die Themen so, ist schon relativ neu für Sie so in der Art und Weise, oder haben Sie? Ja, also ich nehme an, auf die Art und Weise habt ihr oder Sie, wir haben uns aufs Du ja geeinigt, das noch nicht so betrachtet. Es ist sehr ungewöhnlich.
Bücher gelesen, wo es auch um das dreht. Es sind ja viele Sachen, wo man eigentlich eigentlich ja weiss, was ja. umsetzen, ist einfach auch schwierig.
Ja, ja.
Ja, das ja. würde ich in dieser ganzen Konsequenz ja, machen. Also, was ich selber auch schon gesehen habe, dass mit Leuten, die ich eigentlich bin, oder? Und so. Und dann habe ich einfach angefangen, also durch die Ausbildung auch, einfach denen Liebe schicken. Mhm. Einfach wirklich nur Liebe schicken. Mhm. Und so. Und dann, als ich die wieder gesehen habe, die sind auf mich zugekommen.
Ja.
Ich bin verschrocken.
Ja.
Aber ich habe gedacht, hey, was ist jetzt passiert?
Ja.
Aber man spürt es effektiv. Also, das ist schon. Und man muss das überwinden, da
hinten. Ja.
Das ist es.
Die Vergebung.
Wenn du nicht magst und dann musst du Liebe schicken. Und
ja. Das ist der eigene Anteil in einem selber, der Liebe braucht. Der spiegelt einem nur den Anteil, der noch nicht geliebt ist. Und man muss das von der Person lösen. Wir sind eine Einheit. Und das, was ich im Auge, in dieser Person nicht mag, das ist der Teil, den ich bei mir noch nicht mit Liebe durchdringen will. Es geht eigentlich im Grunde genommen wirklich um das Annehmen von mir selbst. Das dieser unangenehme Teil, der jetzt durch diesen anderen gespiegelt wird, dass ich den hundertprozentig annehme.
Und wie ist denn das, wenn man jetzt eben so Liebe schickt, jetzt sagen wir, wenn ich jetzt das Gefühl habe von einer Person, also die ist immer freundlich zu mir und dabei höre ich später, dass die schlecht über mich redet.
Dann ist das auch ein Teil von Ihnen, der schlecht über sich selber redet. Dürfen Sie sich selber mal beurteilen oder beobachten, wie oft haben Sie sich selber verurteilt? Wie oft haben Sie schlecht über sich selber geredet? Wie oft sind Sie unlieb mit sich selber umgegangen? Das ist dieser Teil, der will Ihnen sagen, sei lieb, rede freundlich über dich selber. Du bist ein Teil Gottes, bist eine Emanation Gottes. Auch dein eigenes Leben ist das Höchste, soll das Höchste zum Ausdruck bringen. Es gibt nichts Schlechtes in dir. Es ist alles gut. Sei freundlich zu dir. Rede nur in den besten Vokabeln von dir selber.
Stand ich eigentlich Gott unter Gott? Oder stand der Partner unter Gott?
Alles steht unter Gott.
Alles auf die gleiche Ebene.
Nur alles ist höher. Alles darf nicht höher sein als Gott.
Ja, nicht höher, aber ich bin ja dort oben.
Wie meinen Sie?
Auf der Höhe, wo die anderen sind. Unter Gott.
Ja, die Aussage heißt, nichts idealisieren, nichts darf höher sein als die Liebe. Nichts.
Mhm. Mhm.
Die Liebe muss das Erste sein.
Mhm.
Und nichts ist höher als die Liebe. Und manchmal ist in der menschlichen Hierarchie ist jemand mein Chef, manchmal ein Untergebener, das spielt keine Rolle. Auch der Chef darf nicht höher als Gott sein. Und das Kind, für das ich alles gebe, darf auch nicht höher als Gott sein.
Mhm.
Ich muss bereit sein, das Kind loszulassen. Und dann ist gut. Und ich muss auch bereit sein, das den Partner sterben zu lassen. Weil die Liebe zu Gott muss stärker sein als das, was ich für die Menschen empfinde. Dann ist alles richtig.
Mhm.
Dann können Sie machen, was Sie wollen. Sie können alles machen. Es ist alles erlaubt. Ja, es ist kein langer Weg. Sie werden in den 7 Wochen, wenn Sie sich nicht wiedererkennen. Es wird sich enorm was ändern bei Ihnen. Bei allen. Wir beeinflussen uns ja gegenseitig, ne? Auch bei mir. Das ist ja nicht nur, dass ich Ihnen was vergebe, was ich weiß, sondern Sie beeinflussen mich auch. Das ist ja wechselseitig. Aus dem gibt es was ganz Neues. Und das hat das gibt eine Sogwirkung. Am Anfang scheint es sehr mühsam zu sein, aber das hat eine enorme Kraft entfaltet. Und das hat Konsequenzen, das ist unvorstellbar, was innerlich ändern kann. Das kann man sich im Augenblick gar nicht vorstellen. Also ich sage es Ihnen einfach, weil ich selber das erfahren habe. jetzt ist es. Jetzt tun wir noch ein paar Minuten meditieren. Ja.